Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, Herr.
Pilatus ging in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Evangelium Jesu Christi. Heute wird in der katholischen Kirche der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der nächste ist schon der erste Advent, wird als Christkönigssonntag gefeiert, von daher auch die Auswahl der Texte. Das ist ein Fest, das ziemlich noch nicht sehr alt ist, 1925 eingeführt, bei uns vor allem gedacht für die damals aufgeblüht seiende Jugendbewegung, der man sozusagen Christus als König und als Ideal vor Augen stellen wollte. Es gibt die Wurzel der ganzen Sache, ist das Konzil von Nicäa 325, also 1600 Jahre vorher. Im Evangelium treten uns gegenüber Pilatus als der Vertreter des Staates, des Kaisers und Jesus. Angesichts dessen, was gerade in unserer Welt um uns herum geschieht, also die Destabilität im Nahen Osten, in vielen Gegenden Afrikas genauso, das Walten Putins und so weiter, da kann man dankbar sein, in einem noch halbwegs oder dreiviertelwegs geordneten und funktionierenden Staatswesen zu Hause zu sein, wie es bei uns noch der Fall ist, auch wenn die Spannungen zunehmen. Und es führt einem vor Augen, wie wertvoll es ist, dass wir alle, die wir hier sitzen, eigentlich nur Wohlstand und Sicherheit und mindestens weitgehenden inneren Frieden erlebt haben, auch keine unmittelbaren äußeren Krieg, in den wir direkt involviert gewesen wären. Also das zeigt eigentlich nochmal, zeigt uns, wie wichtig der Staat als Organisationsform des gesellschaftlichen Zusammenlebens wirklich ist. Aber jetzt scheinen doch irgendwie auch Bruchlinien stärker zu werden. Ich habe Vor einiger Zeit war das Evangelium ja mit den Zebedäus-Söhnen. Und da belehrt ja Jesus dann über das Dienen, das bei den Jüngern gelten soll. Und der Passus wird eingeleitet mit bei denen, die ihre Völker zu beherrschen scheinen. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Scheinen. Ja, wie? Beherrschen die Völker gar nicht wirklich? Ja, wenn man zum Beispiel daran denkt, wie dieses Ebola-Virus über afrikanische Staaten hereingebrochen ist, da waren die Regierenden machtlos. Sie hätten Vorsorge treffen können, vielleicht. So wie wir höhere Dämme hätten haben können bei der Oderflut zum Beispiel. Wir hatten sie aber nicht. Oder jetzt der Flüchtlingsstrom. Puh, was soll man denn machen? Die Armee auffahren oder einen Zaun ziehen? Oder Putin fällt über die Krim her, vor unserer Haustür sozusagen. Da sieht man erstmal machtlos aus. Also, wir werden da auch mit Grenzen des Machbaren konfrontiert. Und das meines Erachtens noch viel mehr, wenn man auf die ökologischen und Klimaprobleme schaut. Selbst wenn es jetzt in Paris zu weitgehenden Vereinbarungen kommt, käme, das ist erstmal Papier. Und es ist auch bei den bisher geltenden Vereinbarungen so, dass die selten erreicht und schon gar nicht überschritten werden in der Umsetzung. Wir schwören nach wie vor auf Wachstum und jeder weiß, dass das eine Strategie ist, die eigentlich gar nicht mehr geht, weil die Ressourcen des Planeten an ihre Grenzen geraten. Also was Klima angeht, was Müll angeht, was Rohstoffe angeht. Es gibt auch noch eine innere Grenze. Vielleicht hat es mit der Maslow'schen, hat der Maslow mit seiner Bedürfnispyramide recht. Dass man auch merkt, so sehr wir den Wohlstand gewöhnt sind, das allein kann es eigentlich auch nicht sein. Damit allein kann man nicht leben. Konsumieren allein oder vor allem und funktionieren, das führt einem irgendwo in die Zerstreuung. Man verliert sich dabei, wird leer. Das kann man dann eine Weile noch durch neuen Konsum auffüllen. Aber irgendwann funktioniert das ganze Rad halt nicht mehr wirklich. Also so wichtig der funktionierende Staat ist, so angenehm unser Wohlstand, den aber in der Weise gar nicht alle Völker der Welt erreichen dürfen, weil das der Planet ganz einfach nicht hergibt und der von daher auch ungerecht ist. Damit allein kann man nicht leben. Und von daher wird vielleicht die zweite Figur auf der Bühne des heutigen Evangeliums interessant, Jesus. Man kann annehmen, dass der Pilatus prunkvoll da gekleidet ist als Repräsentant des Kaisers. Der andere ist ein bisschen ramponiert. Der hat eine schlechte Nacht hinter sich. Der wurde schon verurteilt von seinen Vorgesetzten da, von seinen Führern, geschlagen auch und steht jetzt da, um sein Todesurteil zu erwarten. Netterweise ist die konstantinische Wende auch 1925, 1600 Jahre her gewesen, ein bisschen länger, 1608, ich habe nachgerechnet. Und irgendwie steht der Jesus zumindest bei uns in unserer Gesellschaft auch ein bisschen ramponiert da. Nach 16, na jetzt länger, Jahren konstantinischer Wende und mehr Herrschen der Kirche als Dienen. Aber wie wir gestern gehört haben, steht er aus Liebe so da, um der Wahrheit willen. Und ähnlich wie in der Meditation hat auch, wo es auch darum geht, das, was da ist, zuzulassen, ob es einem gefällt oder nicht, hat er auch die Diener nicht, die für ihn kämpfen, weil sein Reich nicht von dieser Welt ist. Es wird diese Welt überschritten. Er ist gekommen, um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen. Ja, mit Wahrheiten hat er die Menschen, die mit ihm zu tun hatten, die konnten ihre Wahrheit sozusagen in ihm sich spiegeln sehen. Der Gelähmte am Teich Bethesda, der es ein Leben lang nicht schafft, als Erster ins Wasser zu kommen. Vielleicht hat er gar nicht gewollt. Oder Petrus, dem es doch um das geht, was man so menschlich für gut und richtig hält. Und viele, viele, viele andere, die aus der Wahrheit sind, die hören seine Stimme. Und darauf kommt es auch im Hören überhaupt an, dass wir uns die Wahrheit an uns herankommen lassen. Auch erstmal das, was sich unangenehm anfühlt, aber vielleicht tatsächlich mit unserer Wahrheit zu tun hat, die offenbart und an der manches unserer eigenen Vorstellungen dann auch irgendwie zerschellt, sich als illusionär erweist. Er legt Zeugnis ab für die Wahrheit. Der eine Teil ist so sozusagen unsere sündige Wahrheit, also da, wo wir unsere Vorstellungen, unseren Willen behaupten, um das Leben zu haben, aber das der Wirklichkeit halt nicht entspricht, Unwahrheit ist. Aber darin enthalten ist noch eine zweite Wahrheit, die dann aufleuchtet, wenn unsere durchbricht. Das ist die Wahrheit Gottes, dass Gott ist. Und dass er sozusagen im Durchleben von dem, was wir erleben, uns gegenwärtig werden kann. Dass er, es gibt bei Ezechiel diese schöne Stelle von der Tempelquelle, wo vom Tempel ein Strom ausgeht, der immer größer und mächtiger wird und der alles reinigt und heil macht, was an ihm, an kranken Pflanzen und versalzener Erde, unfruchtbarer Erde, unfruchtbarem Land ist, sodass blühende Gärten entstehen. Und so ein bisschen, das finde ich, das Bild gefällt mir, das drückt auch etwas von dem aus, wie Gott ist. Von ihm geht ein Strom des Lebens und der Liebe aus, der alles heilt und befruchtet und zum Blühen bringt, was sich von diesem Strom ergreifen lässt. Aber eben die Voraussetzung ist, dass man den an sich heranlässt, dass man sozusagen seine eigene Abwehr seine eigene Unwahrheiten lernt aufzugeben. Und das ist eine bleibende Aufgabe für uns, weil wir einfach von der tiefen Ambivalenz geprägt sind. Wir ersehnen unbedingte Liebe und fürchten nichts mehr als unbedingte Liebe. Wir haben gelernt, mit der Bedingten zurechtzukommen, da kennen wir uns aus. Aber mit diesem Liebesstrom gefährlich. Darum geht es immer wieder darum, sich dem zu öffnen, was einen bewegt, dem Raum zu geben, was einen irgendwie berührt, ob von außen oder von innen, das spielt keine Rolle. Damit sozusagen unsere Selbst, unsere inneren Bastionen durchbrechen können und dieser Strom der Liebe Gottes an uns herankommt. Dann werden wir mit Jesus sozusagen zusammenstehen. Vielleicht auch ein bisschen ramponiert. Das haben die Krisen, die man im Leben durchwandern muss, so an sich. Die hinterlassen Spuren, Wunden. Aber wir werden da mit ihm stehen, wie die Rita vorgelesen hat, als Könige und Priester. Wir sind eher gewohnt, also sozusagen, es gibt eine tiefe Kluft zwischen uns und Jesus, der gehört auf die Seite Gottes und wir sind da auf der anderen Seite. Aber die wird aufgehoben. Wir stehen auf derselben Seite wie Jesus. Auf der Seite Gottes, als seine Kinder, Söhne und Töchter. Ich habe in meinem Leben, ich war kein großer Asket, das bin ich immer noch nicht. Ich habe aber in meinem Leben gemerkt, je mehr ich irgendwie mich erfassen lasse, so wenig das ist von diesem Liebesstrom Gottes, umso weniger brauche ich. Ich habe nicht so viele, die Bedürfnisse verändern sich oder ich brauche nicht so viel Ablenkung drumherum und weil das, was da ist, irgendwie sättigt. Irgendwie zufrieden macht. Und von daher finde ich das für unsere Sprünge gekriegt habende Wohlstandsgesellschaft wirklich eine Tür, die uns angeboten ist, um eine andere Art von Zufriedenheit zu erfahren, die nicht abhängig ist von Konsum und vom Wohlstand, sondern und äußerer Sicherheit, wobei die wichtig ist natürlich, sondern die einem aus einem Vertrauen leben lässt, mit Offenheit, verletzbar. Und gerade darin aus Gott lebt.